Ja, dann machen wir etwas weiter mit dem Römerbrief. Ich möchte, bevor ich die Verse für heute lese, heute sind wir ja schon am Samstag und beschäftigen uns mit dem 12. Kapitel des Römerbriefs unter dem Titel Befreites Leben noch einmal neu anfangen, was das für uns bedeuten kann. Bevor ich da die Verse 1 bis 21 aus dem 12. Römer lese, möchte ich einen Blick mit uns zurücktun, was wir bisher schon erfahren haben, was uns Paulus vor Augen geführt hat, damit wir auch richtig einordnen können, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Da haben wir ganz am Anfang des Römerbriefes gelesen und mitbekommen, wie stehen die Menschen vor Gott? Wie beurteilt Gott die Menschen? Nach welchen Regeln und mit welchen Übertretungen leben die Menschen? Wir haben zwei Gruppen von Menschen uns vor Augen geführt, und zwar einmal die Juden, diejenigen, die in einer Umgebung aufgewachsen sind, wo man Gottes Wort kennt, und dann auf der anderen Seite die Heiden, die nichts davon wissen, aber von denen Gott sagt, auch die wissen, dass es einen Gott gibt und haben in ihrem Gewissen den Hinweis auf das, was richtig und was falsch ist. Dann haben wir uns mit dem Unterschied beschäftigt zwischen dem Gesetz der Werke und dem Gesetz des Glaubens. Welche Funktion hat das Gesetz der Werke? Und eben, es verurteilt den Menschen, und was ist mit dem neuen Gesetz des Glaubens, unter dem wir leben können? Wir haben Abraham kennengelernt als ein Vorbild derer, die im Glauben leben, die auf Gott vertrauen. Wir haben dann uns gefragt, was bedeutet das Gesetz jetzt noch für uns? Wenn das Gesetz nur dafür da war, zu zeigen, dass wir verloren gehen, welche Wirkung hat das Gesetz noch für uns? Wir haben gemerkt, dass es uns immer wieder in die Abhängigkeit zu Gott treibt. Wir haben mitbekommen, dass es uns leitet, uns ein neues Leben eröffnet zu Gott, und dass es eine neue Ordnung, ein neues inneres Wissen. Wir haben uns mit dem Wort Umdenken, Umsinnen beschäftigt. Da sind die neuen Wertmaßstäbe, die durch das Gesetz Gottes in uns hervorgerufen werden können. Dann haben wir uns gestern mit dieser wunderbaren Wahrheit beschäftigt, die da herauskommt. Wenn ich nichts dazu tun kann, zu Gott zu kommen, wenn Gott derjenige ist, auf den es ankommt, dann weiß ich auch, ich bin in der Hand Gottes geborgen, und nichts, was da passieren kann, ist größer als Gott und kann mich da aus der Hand Gottes herausholen. Ich bin sicher und geborgen, Gott umgibt mich. Ich habe die Kapitel 9 bis Kapitel 11, die will ich jetzt nur ganz kurz streifen, weil da fehlt uns die Zeit einfach dazu. Da geht es um das Volk Israel, und da will Paulus an dem Volk Israel die Wahrheit, die wir gestern erkannt haben, verdeutlichen. Da will er zeigen, dass obwohl Israel immer wieder gegen Gott gesündigt hat, obwohl sie sogar den Messias, Jesus Christus, verworfen und umgebracht haben, trotzdem hält sich Gott zu seinem Versprechen. Und da sehen wir die Treue Gottes in ganz vorbildlicher Art und Weise. Auch noch für das Volk Israel gilt, was wir in Kapitel 11, Vers 13 lesen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Da das Versprechen Gottes, ganz egal, was Menschen getan haben, wenn sie mit dieser Bitte zu Gott kommen, wenn sie ihn anrufen um Erlösung, dann wird er sie erretten. Ja, wir lesen dann in Kapitel 11, Vers 18, aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss, ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Grenzen des Erdkreises. Da beschäftigt er sich wieder mit Israel. Ja, die haben gehört, die haben gewusst, was der Wille Gottes ist, und haben trotzdem, sind dem nicht gehorsam gewesen. Und dann schreibt Paulus in Vers 20, Jesaja aber erkühnt sich zu sprechen. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchen. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Und da haben wir ja wieder diesen wunderbaren Hinweis, nicht an uns liegt es, sondern Gott läuft uns nach. Immer wieder ist er zu uns gekommen, bevor wir zum Glauben an Jesus Christus kamen, und hat gesagt, hier, ich bin da, bedenke dein Leben neu, kehre um zu mir, tue Buße, wie Jesus das auch sagt, bereue, was du bisher getan hast, ich will dir ein neues, erfülltes, sinnvolles, zielorientiertes Leben geben. Und seltsamerweise ist es gerade so, dass die Juden, die wussten, dass Gott einen Plan mit ihrem Volk hatte, die so viel erlebt hatten mit Gott, Jesus Christus abgelehnt haben. Und hier weist Jesaja darauf hin, dass Gott von denen gefunden wurde, die gar nicht so viel davon wussten. Von denen, die ja nicht so ganz bewusst auf der Suche nach Gott waren, die nicht ganz bewusst danach gefragt haben, weil Gott derjenige ist, von dem die Initiative ausgeht. Und dann Vers 21, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Gott ist trotzdem treu, auch wenn das Volk Israel nicht treu ist. Aber im Kapitel 11 setzt sich Paulus dann damit auseinander, ist das Volk Israel verworfen nun, weil sie den Heiland abgelehnt haben? Und Paulus kommt zu dem Schluss, nein, das Volk Israel ist nicht verworfen, weil Gott zu seinem Versprechen steht. So wie er zu dem Versprechen steht, bei uns zu sein, in allen Schwierigkeiten, uns zu weiterzuführen und, wenn wir einmal körperlich gestorben sind, zu sich zu nehmen in die ewige Herrlichkeit. Da wird dann sogar noch darauf hingewiesen, im Kapitel 11, dass wir nur eingepfropft sind in den Ölbaum, der Israel heißt. Eigentlich eine unsinnige, verrückte Sache. Wer sich im Gartenbau auskennt, normalerweise wird der edle Zweig, der wird eben in die Wurzel von dem Wilden eingefropft. Weil man will ja das edle Gewächs oben raus haben, eben der schöne Kirschbaum oder der schöne Apfelbaum oder sonst etwas. Und hier sagt Paulus, ja, das ist gerade umgekehrt, Macht Gottes. Da ist das Volk Israel, das Auserwählte, das ist eben der edle Stamm und in den werden wir eingefropft und das soll uns demütig machen gegenüber dem Volk Israel, dass wir jetzt nicht sagen, nun die haben ja Gott verworfen, die haben sich ja nicht nach Gott gerichtet, aber wir tun das ja. Hier will uns Paulus wieder zeigen, auch das ist Gnade. Wir haben dazu nichts getan. Wir sind genauso wie das Volk Israel. Wir sind sogar eigentlich, gehen wir davon aus. Nicht? Wir sind eigentlich, könnten wir sagen, Israeliten. Auch wenn wir nicht in Israel leben, wir gehören dazu, so wie Paulus ja auch uns vorher schon gezeigt hat, wir sind die wahren Kinder Abrahams. Nicht? Abraham, der glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wenn wir Gott vertrauen, dann sind wir die wahren Kinder Abrahams. Und dann sind wir die wahren Israeliten, könnte man auch so sagen. Aber lasst uns bewusst sein, das ist keine eigene Tat, es ist die Gnade Gottes. So viel nur zu den Kapiteln 9 bis 11. Jetzt möchte ich aus Kapitel 12 lesen, Kapitel 12, 1 bis 21. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle Tätigkeiten haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienst, es sei der der Lehre lehrt in der Lehre, es sei der der ermahnt in der Ermahnung, der der mitteilt in Einfalt, der davor steht mit Fleiß, der der Barmherzigkeit übt mit Freude. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, inbrünstig im Gebet, dem Herrn dienend, in Hoffnung freut euch, in Trübsal harret aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, vergelte niemanden Böses mit Bösem, seid darauf bedacht, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit. Wir sehen schon, hier haben wir sehr herausfordernde Verse. Jetzt in den Kapiteln vorher, da wurde uns sehr viel zugesprochen. Da wurde uns gezeigt, wie sind wir an diese Stelle gekommen. Da haben wir gestern die tröstenden Worte gehört, Gott ist in jedem Fall bei uns, gleich was uns passiert, gleich vor welcher Herausforderung und vor welcher Versuchung wir stehen. Und nun werden wir herausgefordert. Jetzt geht es darum, dass unser Leben sich ändern soll, dass da etwas Neues in unserem Leben wachsen soll, dass es nicht so bleiben kann, wie es bisher gewesen ist. Und da fangen wir wiederum an mit Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Die Opfer im Alten Testament kennen wir, die waren dafür gedacht, die Sünden als Symbol dafür, dass Jesus später einmal sterben wird, die Sünde auf sich zu nehmen. Eben am großen Versöhnungstag hatte man ja einen Widder, den hatte man gesagt, so der trägt jetzt die Sünde des Volkes und wurde in die Wüste geschickt. Und das war als Bild dafür, dass einmal Jesus Christus kommen wird, um die Sünde von uns allen zu tragen. Und so sollen wir nun in einer gewissen Weise auch ein Opfer werden. Wir sollen unseren Leib als Opfer geben. Und das sei unser lebendiger Gottesdienst, unser vernünftiger Gottesdienst. Das ist das, was Gott wohlgefällig ist. Und wenn wir fragen, wie die Menschen um uns herum in unserer Umgebung so etwas betrachten würden, die würden sagen, nun, das ist doch vollkommen unvernünftig. Wieso sollen wir uns jemanden anders hingeben? Wir selbst stehen doch im Mittelpunkt. Mir muss es doch gut gehen. Und hier lenkt Paulus den Blick weg auf Gott, dem wir treu sein sollen, dem wir uns hingeben sollen. Das, was vorher gesagt wird, was schon passiert ist, das sollen wir hier tun. Da sollen wir uns dessen bewusst werden. Wir erinnern uns, vorher wurde ja gesagt, ihr seid Sklaven der Sünde gewesen. Und jetzt seid ihr Sklaven Gottes. Und genau darauf wird jetzt hier wieder Bezug genommen, nur werden wir hier aktiv angesprochen. Jetzt sollen wir etwas unternehmen und etwas tun. Und wie sieht dieser Gottesdienst denn aus? Was ist denn dieser vernünftige, Gott wohlgefällige Gottesdienst? Damit beschäftigt sich Paulus im weiteren Kapitel. Vers 2 heißt es dann, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier ist der erste Punkt, was diesen Gottesdienst ausmacht. Nämlich, wir sollen uns nicht dieser Welt gleichförmig machen oder dieser Welt gleichförmig werden. Und das ist ja eine Herausforderung. Das kommt nicht automatisch. Auch wenn der Heilige Geist in uns wohnt, der vergewaltigt uns nicht. Der zwingt uns nicht, so zu werden. Sondern hier sagt Paulus, wir müssen dort das wollen. Wir müssen uns bereit erklären, dass der Heilige Geist in uns wirken kann. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir dieser Welt gleichförmig werden. Wir werden schließlich gar nicht unterscheidbar sein von dieser Welt. Da werden dann unsere Nachbarn sein, unsere Arbeitskollegen von früher, unsere Freunde, die nicht gläubig sind, und die werden sagen, du lebst doch genau wie wir. Na gut, du gehst noch am Sonntag zur Kirche, du gehst zur Bibelstunde und ab und zu liest du in der Bibel, aber da ist kein Unterschied in unserem Leben. Wir werden gleichförmig dieser Welt, in unseren Werten, was uns wichtig ist, in unserem Verhalten. Wir kommen ja später noch darauf, wo Paulus ganz bewusst einige Beispiele nennt. Wir sollen uns dafür hüten, uns dieser Welt anzupassen, und dann müssen wir uns erst einmal bewusst werden, wo ist denn das Besondere, was Gott von uns haben will? Wo sind wir denn der Welt schon gleich geworden? Nur wenn wir das erkennen, können wir auch etwas dagegen unternehmen und dagegen kämpfen. Und hier wird nachher, spricht Paulus noch davon, dass wir unseren Sinn erneuern sollen. Wir kennen das Wort, das ist uns vorher schon begegnet, eben erneuert euren Sinn. Innerlich, wir müssen umdenken, uns neu besinnen auf das, was Gott eigentlich von uns will. Und da werden wir hier darauf hingewiesen, das ist eigentlich das Gute, das ist das Wohlgefällige, das, was Gott gefällt und das Vollkommene. Nicht das, was die Welt uns vorspiegelt, das, was gut sei, ist das Gute. Wir erinnern uns am Anfang des Römerbriefes, wo dann ganz klar gegenübergestellt wird, so, das ist die Welt ohne Gott und das ist die Welt mit Gott. Die Welt ohne Gott sagt, das Leben mit Gott, das ist doch langweilig, das ist doch dumm, das ist doch Unsinn. Aber Paulus sagt dann, ich schäme mich dessen nicht. Das ist eigentlich das Gute. Das ist, wie das Leben wirklich funktioniert. Wie wir glücklich und zufrieden und in einer harmonischen Beziehung mit Gott und unseren Mitmenschen leben können. Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Hier besonnen zu sein, ist das Gegenteil zu dem hochmütig zu sein, von sich mehr zu denken, als uns eigentlich ansteht. Und hier sehen wir schon den Konflikt mit der Welt. In der Welt, da ist der Schein manchmal mehr als das Sein. Wenn ich Eindruck gewinnen kann auf andere, dann soll ich das auch ausnutzen. Eben mich mehr darzustellen, zu zeigen, was für ein toller Mensch ich bin, den anderen gegenüber. Um Anerkennung zu bekommen, um auch mich selbst aufbauen zu können gegenüber dem anderen. Das Konkurrenzdenken. Ich muss immer besser sein und ich muss das auch zeigen. Ich muss gegen den anderen ausstechen. Und hier nicht mehr von uns zu denken, nicht höher von uns zu denken, sondern besonnen zu sein darauf, dass Gott uns das letztendlich zugeteilt hat. Alles, was ich tatsächlich habe, dessen sollte ich mich nicht zu sehr rühmen. Denn letztendlich bin nicht ich es, der es tut. Weder an körperlicher Kraft noch an geistiger Kraft. Das kommt von Gott. Das hat Gott uns zugeteilt und ihm sollten wir dafür danken, als uns in den Vordergrund zu spielen und anderen gegenüber darzustellen. Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzelne aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei in Weissagung, in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienst, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in der Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freundlichkeit. Hier bezieht sich Paulus ganz besonders auf das Zusammenleben in der Gemeinde. Und in der Gemeinde gilt es genauso wie auch in der Welt, wo wir mit Menschen zusammenleben, die nicht gläubig sind. Wir sind ein Leib, eben Christus ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Aber als Glieder dieses Leibes sind wir voneinander abhängig mit unseren Begabungen, eben mit den Gnadengaben, von denen Paulus in Vers 6 spricht und die verschieden sind, die wir wahrnehmen müssen, wo wir uns nicht immer nach dem ausstrecken sollen, was der andere hat. Denn wir sollen uns bewusst sein, wir brauchen nicht alles. So eben wie in unserer Umgebung die meisten Menschen alles haben wollen. Sie wollen möglichst jede Begabung. Der Neid bricht dort auf, von dem wir ja schon gehört haben am Anfang des Römerbriefes. Dafür sollen wir uns hüten. Stattdessen sollen wir die Gabe, die uns Gott gegeben hat, einsetzen zum Wohl der Gemeinde und in der Demut Gott gegenüber. Dann wird noch besonders erwähnt, dass der Weissagungen macht. Wir haben uns damit beschäftigt. Weissagungen heißt nicht voraussagen, was in der Zukunft passiert. Das kann auch so sein. Weissagungen heißt, die Weisheit Gottes zu haben, im gegenwärtigen Augenblick das Richtige zu sagen, das, was da passt. Die gegenwärtige Situation richtig interpretieren zu können mit den Augen Gottes. Zu sehen, was Gott in der gegenwärtigen Situation ausdrücken will. Und deshalb steht dann dahinter auch, der nun etwas weiß sagt, der sagt, was im Augenblick richtig und zutreffend ist, soll das in der Entsprechung zum Glauben tun. Nicht, dass er sich selbst überlegt, keine eigenen Gedanken und Pläne hineinlegen, sondern dort vom Glauben ausgehen. Derjenige, der dient, soll das im Dienen tun. Der die Gabe des Dienens hat, soll nicht nur darüber sprechen, der soll nicht nur andere dazu bringen, dass sie dienen, sondern soll selbst dienen. Also lasst uns das tun, womit uns Gott begabt hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass derjenige, der dient, eben das innerlich tut als einen Auftrag Gott gegenüber und nicht um Anerkennung oder sonst etwas in der Gemeinde zu ernten. Der lehrt, tu es in der Lehre, und das meint so viel wie in der Lehre Gottes, in der wahren Lehre, der Lehre nicht irgendetwas, was ihm nun in die Gedanken kommt, sondern der halte fest an der Lehre Gottes. Der ermahnt, in der Ermahnung, der mitteilt, in Einfalt, der vorstehe mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt, mit Freundlichkeit. Hier sehen wir die Aufgabe, die uns Gott in der Gemeinde gegeben hat, dem sollen wir nacheifern und sollen das mit voller Überzeugung und ganzer Hingabe tun. Und das, was natürlich im Hintergrund steht, Gott hat jedem von uns eine solche Gabe gegeben. Und jeder von uns ist berufen, in der Gemeinde eine Aufgabe zu übernehmen. Hier sind Beispiele dafür genannt und diese Beispiele, dann sollen wir uns ganz da hineingeben. Dann sollen wir das ganz mit dem Geiste Christi tun. Eben wenn jemand Barmherzigkeit übt, da helfe ich nun jemanden, der Hilfe braucht, bin barmherzig und dann steht hier mit Freundlichkeit. Nicht so mit verkniffenem Gesicht, nun ich muss ja und Gott will das ja von mir und also tue ich das jetzt, sondern dass derjenige, an dem ich Barmherzigkeit übe, dass der auch etwas von der Liebe spürt, die mich dort dazu treibt. Und wenn es nicht die Liebe Gottes ist, die uns dazu treibt und die im Hintergrund steht, dann ist das Ganze sowieso vergebene Liebensmühe. Dann sind es ja wieder die eigenen Werke, mit denen ich vor Gott gerechtfertigt werden will. Jetzt lesen wir in Vers 9, wo drin all diese Dienste zusammengefasst werden. Wo unser ganzes Leben als Christen eigentlich zusammengefasst wird. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Obwohl das hier etwas unkonkret zu sein scheint, so wird hier das Ganze, was Paulus in diesem Kapitel versucht zu umschreiben, zusammengefasst. Erst einmal spricht er von der Liebe. Die Liebe soll der wesentliche Maßstab in unserem Leben sein. Und hier, Sie haben das vielleicht schon gehört, da ist es im Griechischen verschiedene Ausdrücke für Liebe gibt. Und hier steht im Griechischen das Wort Agape. Das ist die göttliche Liebe. Das ist die vorbehaltlose Liebe. Nicht diejenige, die beim anderen die Gegenliebe erwartet, nicht die Geschwisterliebe, nicht die sexuelle Liebe. Hier ist die Liebe Gottes gemeint, die die Person ganz und gar annimmt und umhüllt, die das Beste für den anderen will. Agape. Diese Liebe sei ungeheuchelt. Wir sollen sie nicht vormachen, wenn wir uns begegnen, zu grinsen, eben keep smiling und so zu tun, als ob alles in Ordnung ist und sobald der andere vorbei ist, jetzt bin ich aber froh, dass ich da aus dem Gottesdienst herauskomme und wieder alleine für mich bin. auch wenn ich das vielleicht nur innerlich denke und nicht wirklich sage. Nein, hier soll es ungeheuchelt sein. Aber Paulus sagt nicht, wenn ich diese Liebe nicht habe, na gut, dann zeige ich sie auch nicht. Ich will ja nichts heucheln, nicht? Denn zuerst sagt Paulus ja, die Liebe sei ungeheuchelt, aber die Liebe soll da sein. Wenn sie nicht da ist, lasst uns dazu uns ausstrecken und Gott darum bitten, dass er sie uns gibt. Dem Nachstreben, dem Nacheifern, das soll unser erstes Ziel im Leben als Christen sein, Gott ähnlicher zu werden, die Liebe, mit der Jesus die Menschen gesehen hat, nachzuempfinden und mit dem zu leben. Verabscheut das Böse. Nicht werft immer ein Auge auf das Böse, messt immer ab, ob ihr nicht da vielleicht doch einen Vorteil durch habt, sondern verabscheut es. Was Paulus sagt, innerlich umzudenken, neue Werte zu haben und die Werte, dass wir das Böse ablehnen können. Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe, Vers 10, seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Hier die Bruderliebe ganz besonders in der Gemeinde, die in der wir aufeinander sehen sollen, miteinander Lasten tragen sollen. In Ehrerbietung komme einer dem anderen voran, nicht zu schauen, ob der andere mich nun auch liebt, nicht zu schauen, ob der andere seine Gaben in der Gemeinde auch einbringt. Wir sollen zuerst in unserer Abhängigkeit Gott gegenüberstehen und wenn Gott uns auffordert, sollen wir es tun, egal was rechts und links passiert. Wir sollen unseren Weg mit Gott gehen, wir sollen die Liebe zeigen, auch wenn unser Nachbar diese Liebe nicht so an den Tag legt, auch wenn unsere Geschwister in der Gemeinde das nicht tun. Im Fleißen, nicht säumig, brennend, im Geist dem Herrn dient. Hier eben nicht etwas Langweiliges, Totes kommt zum Ausdruck, sondern brennend im Geist sollen wir dem Herrn dienen. Es soll uns Freude machen, es soll uns vorantreiben, egal in welchem Alter, egal in welcher Lebenssituation. Es soll uns innerlich ganz erfüllen. Das soll die treibende Kraft sein, die uns zu den anderen Menschen führt. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Hier drei Ermahnungen, die uns darauf hinweisen sollen, ganz gleich, was uns passiert. Und die ersten Christen und auch die Christen in Rom, an die das gerichtet ist, die wurden ja verfolgt im Römischen Reich. Denen ging es schlecht, die hatten das hier ganz stark empfunden. Und dann meint er, wenn da Hoffnung ist, dass Gott einmal auf dieser Erde regieren wird, dass Gott die Erde neu schaffen wird, dann freut euch jetzt schon daran. Denkt nicht nur, das wird ja irgendwann einmal in der Zukunft passieren, sondern freut euch jetzt schon, lasst euch jetzt davon erfüllen. Wenn ihr in Bedrängnis seid, lasst euch nicht unterdrücken davon, sondern haltet fest am Glauben, denn ihr wisst doch, wenn ihr in der Hand Gottes seid, da kann euch nichts herausreißen. Und im Gebet, lasst euch nicht müde machen, auch wenn der Teufel euch davon abhalten will, auch wenn ihr meint, ja, das Gebet, was bringt das schon, haltet fest am Gebet. In der Apostelgeschichte lesen wir ja, dass es eines der Kennzeichen der ersten Christen war. Sie hielten fest am Gebet, an der Apostellehre und sie trafen sich hin und her in den Häusern, lesen wir da, aber eben auch, dass sie beteten zusammen. Vers 13, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Wir haben ja gehört, dass in Kolumbien die Christen sehr gastfreundlich ist. Dann lassen wir uns herausfordern dadurch. Tun wir es ihnen gleich und seien auch gastfreundlich. Eben zuerst zu unseren Geschwistern, aber darüber hinaus auch zu anderen. Und das ist eine Herausforderung, der wir ständig ausgestellt sind. Denn es gibt fast keinen Tag, wo wir nicht solche Gastfreundlichkeit auch üben müssen. Und Menschen spüren, ob sie bei uns willkommen sind oder ob wir froh sind, wenn sie wieder gehen. Lasst uns hier ein Vorbild sein. Wir sehen Gastfreundschaft, Bedürfnisse der Heiligen. Das ist alles jetzt die Liebe, die ausformuliert wird. Da sagt Paulus, ihr sollt lieben. Und jetzt zeigt er uns, was das bedeutet in der Gemeinde. Die Bedürfnisse der Heiligen zu sehen, das, was Paulus gemacht hat, ich habe es am Anfang des Römerbriefes erwähnt, er sammelt Geld für die Gemeinde in Jerusalem, weil er sieht, die sind arm dran. Da ist eine Hungersnot, denen geht es schlecht. Wie denken wir an die Bedürfnisse der anderen Christen? Sei es in anderen Ländern, wo Christen tatsächlich verfolgt werden. Beten wir für die? Sehen wir da, wo Christen hungern weltweit, sehen wir, dass das unsere Brüder und Schwestern sind, die da hungern? Nehmen wir Anteil mit an deren Bedürfnissen? Unterstützen wir die auch? Wie ist es dann eben auch mit der Gastfreundschaft? Segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, Vers 14. hier wieder etwas, was die Welt um uns herum als vollkommen schwachsinnig betrachten würde. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Da müssen wir doch selbst unser Gewehr herausnehmen und müssen den anderen erschießen, oder nicht? Wenn wir verfolgt werden. Und hier wieder diese ganz seltsame Behauptung, die ja Jesus auch in Matthäus 5, Vers 44 in der Bergpredigt aufstellt. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ganz seltsam, nicht? Und da sehen wir, da spätestens wird unsere eigene Kraft überfordert. Wir können nicht so leben, aus uns selbst heraus. Wir können das nur, wenn wir unser Leben Gott ausliefern. Wenn wir unser Leben als Opfer Gott darbringen, dass wir in diesem Gottesdienst, dass unser Leben ein Dienst für Gott ist, wie wir das in Römer 12, Vers 1 gelesen haben. Nur dann, wenn wir uns Gott ausliefern, sind wir überhaupt fähig dazu. Sonst kann die Forderung aufgestellt werden, aber wir können es nicht. Trotzdem sollen wir dem danach streben und uns nicht zufrieden geben, wenn wir es einfach nicht können und sagen, nun, ich habe es halt nicht. Dann lasst uns danach streben. Vers 15, freut euch mit den, die sich freuen, weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Wieder viele Dinge, die wir gar nicht alle anschauen, nicht zu. Aber dann kann derjenige sagen, warum habe ich nicht die Anstellung bekommen? Oder vielleicht mit der Gesundheit sage ich, ja, der andere, der ist wieder gesund geworden nach dieser oder jener Operation. Mir geht es weiterhin schlecht. Sich dann zu freuen, weil der andere sich freut. Vielleicht, weil der andere nun Kinder hat auch, die ihm Freude machen, die erfolgreich in ihrem Beruf sind, die im Glauben stehen. Sich mitzufreuen daran. Aber auch zu weinen, wenn ich sehe, dass es meinen Geschwistern schlecht geht. Seid gleichgesinnt untereinander. Hier müssen wir auch aufpassen. Es heißt nicht, seid so gesinnt, wie der andere gesinnt ist. Also tut immer das, was die anderen wollen. Nein, sondern seid gleichgesinnt untereinander bedeutet, seid auf das Gleiche gesinnt. Und auf was sollen wir denn gesinnt sein? Auf Jesus Christus. Und danach sollen wir schauen, was dessen Sinn ist, was dessen Wille für unser Leben ist. Und dann sollen wir gleichgesinnt sein. Das heißt nicht immer klein beizugeben und zu sagen, jetzt mache ich halt das, was der andere macht. Nein, das ist dann Schwäche. Das ist eben so jemand, der etwas schlaff ist, der nicht weiß, was er will. So soll es nicht sein. Wir sollen gleichgesinnt sein, nicht das Unsere suchen, sondern das suchen, was Gottes ist. Und dann steht hier auch noch, wir lesen nur am Ende von Vers 16, seid nicht klug. Heißt das nun, sollen wir dumm sein? Sollen wir keine Schule besuchen, nicht zum Gymnasium gehen, nicht zur Universität, nicht nachdenken, das Denken abschalten? Stimmt das? Sondern, was meint Paulus hiermit? Da sehen wir nämlich hier die Gefahr, wenn man nur ein kleines Stück aus einem Vers herausgreift, nicht? So machen das ja viele Sekten auch. Wir müssen den Zusammenhang lesen. Da steht nämlich, seid nicht klug bei euch selbst. Das heißt also, wir sollen nämlich nicht jetzt denken, wir sind über dem Wort Gottes, wie das viele kritische Theologen auch tun, und dann sagen nun, das in dem Wort Gottes, das stimmt, und das stimmt nicht, das ist einfach kulturell abhängig von der früheren Zeit, und das kann ja sowieso nicht von Jesus geschrieben sein, denn wir wissen natürlich genau, was Jesus gesagt haben sollte und was nicht. Nicht? So sollen wir nicht sein. Nicht uns über das Wort Gottes stellen. Nicht uns über die Weisheit Gottes stellen. Wenn Gott zu uns sagt, wir sollen die segnen, die uns verfolgen, dann sagen wir also, schön blöd. Ich weiß doch, dass das gar nicht funktioniert. Nein, hier sollen wir nicht klug bei uns selbst sein, sondern wir sollen umsinnen und uns darauf besinnen, was Gott uns vorgesetzt hat und sollen unseren Verstand dann dafür einsetzen, unter der Weisheit Gottes weiterzudenken. Jetzt zu überlegen, wie kann ich denn diese Liebe weitergeben? Kreativ sein, auf Ideen kommen. Vers 17. Vergeltet niemanden Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Das haben wir ja auch schon uns damit beschäftigt. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Darauf hat uns ja Anita schon hingewiesen, wo sie gesagt hat, sie ist froh, dass hier steht, so weit wie möglich. Wir sollen uns bemühen mit aller Kraft, die wir haben. Aber es kann sein, dass Menschen mit uns keinen Frieden haben wollen und das Ganze einseitig bleibt. Und wir uns weiter bemühen sollen, aber diese Kriegssituation doch noch weiter bestehen bleibt. Wir kommen zu den letzten Versen, Vers 19 bis 21. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ein Zitat aus 5. Mose 32, Vers 35. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, dann, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Auf sein Haupt sammeln, Entschuldigung, auf sein Haupt. Sehr gut aufgepasst. Immer mitlesen, ne? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Hier sind wir herausgefordert, wenn Menschen versuchen, uns Schlechtes zu tun, uns niederzudrücken, dann sollen wir uns nicht selbst rächen. Nicht uns überlegen, wie kann ich den anderen fertig machen. Machtkampf so aufeinander. Ich bin doch der Stärkere. Ich halte es länger durch. Ich werde dem zum zeigen, was eine Hake ist. Nein, sondern hier heißt es, überlass das Gott. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder des mächtigsten Herrschers dieser Welt. Und der wird dafür sorgen, dass wir von dem nicht betroffen werden. Der wird die Menschen verurteilen. Wir brauchen das nicht zu tun. Wir erinnern uns auch am Anfang des Römerbriefs. Urteilt nicht über die anderen, denn dann werdet ihr selbst verurteilt werden. Auch das gilt hier über uns, für uns. Recht euch nicht daran, denn dann setzt ihr euch wieder ins Unrecht. Dann werden wir schuldig vor dem anderen und vor Gott. Wir sollen sogar, wieder eine ganz verrückte Idee, wenn ein Feind hungert, ihm zu essen geben, wenn er dürstet, ihm zu trinken geben. Nun, einige von uns haben den Krieg erlebt und wissen, wie schwierig das dann ist. Aber ich erinnere mich an einen meiner Lehrer an der Universität, der auch im Krieg gewesen war als Soldat und der gesagt hat, er konnte zwar im Großen und Ganzen nichts ändern, aber da eben, er war Unteroffizier, wo es ihm möglich war, hat er versucht, den Menschen, auch wenn es offiziell, nach offizieller Lesart die Feinde waren, die Franzosen, die Russen, die Polen, denen zu helfen und es ihnen erträglich, lebensmöglich zu machen, sie mit Essen zu versorgen, selbst da, wo es verboten war, sie zu ihren Familien reisen zu lassen, er hat ein Beispiel aus Frankreich erzählt, selbst wo er eigentlich einen militärischen Auftrag gehabt hat und die Leute eben im Auto mitzunehmen. Eben solche Beispiele, wo es praktisch im Krieg möglich ist. Heute leben wir zum Glück nicht im Krieg, aber trotzdem können es da Menschen geben, wo wir die vielleicht nicht als Feinde nennen würden, die uns aber gleichgültig sind, die uns aufregen, über die wir uns ärgern. Und da heißt es, wir sollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, nicht das Böse versuchen, mit Bösem zu überwinden. Das ist das Rezept der Welt, das Böse mit Bösem überwinden. Da schießt einer auf mich, ich schieße auf den und irgendeiner stirbt dann. Das geht immer aufeinander. Druck erzeugt Gegendruck. Oder wie das Sprichwort sagt, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das ist die Weisheit der Welt. Und hier sagt Paulus, wir sollen das ganz anders machen. Überwindet das Böse mit Gutem. Eine Herausforderung, auf die wir immer wieder gestellt sind, die wir aber auch nicht aus eigener Kraft erfüllen können, sondern nur, wenn der Heilige Geist uns erfüllt und uns leitet und uns den richtigen Weg dazu weist, uns die Kraft dazu gibt. Und dann ist das möglich. Wir wollen das Kapitel uns noch einmal vor Augen führen, damit wir nicht vergessen, worum es hierbei ging. Paulus hat uns jetzt herausgefordert, ihr seid errettet, ihr seid in der Hand Gottes, aber nun lebt auch so. Nutzt die Kraft, die in euch ist. Euer ganzes Leben, nicht nur der Sonntagvormittag, nicht nur irgendwie eine gute Tat am Tag, so wie das den Pfadfindern eigen ist. Nein, das ganze Leben sei ein Gottesdienst für Gott, sei ein Opfer Gott hingegeben, denn wir gehören ja Gott. Und Gott ist ein gnädiger Herr, mit dem wir es zu tun haben. Und das bedeutet, dass wir nicht Neid aufeinander haben, dass wir die Aufgaben sehen, die uns Gott anvertraut hat. Die Begabungen, die Gott jedem von uns gegeben hat. Dass wir die ernst nehmen, uns dafür einsetzen und die mit ganzer Kraft tun. Dass wir keinen Neid auf den anderen haben, sondern uns freuen mit dem anderen. Auch weinen können mit dem anderen. Dass wir insgesamt die Liebe als treibende Kraft in unserem Leben haben, die alle unsere Beziehungen bestimmt. Dass wir dann nicht dem Bösen nachstreben müssen. Ist ja auch verrückt, nicht? Wenn wir auf Gottes Seite stehen, wieso sollten wir uns nach dem Bösen orientieren? Auch wenn wir es manchmal tun. Dass wir in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen. Nicht erst warten, dass der andere anfängt zu handeln. Dass die Hoffnung sich in unserem Leben ausdrückt. Dass wir die Bedürfnisse des anderen sehen und darauf eingehen und nicht nur zuerst an unsere Bedürfnisse denken. Dass wir da, wo wir mit Menschen zu tun haben, über die wir uns ärgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die Liebe walten lassen statt des Hasses und statt Gleiches mit Gleichem zu vergelten, in Liebe dem anderen zuvorkommen und ihn versuchen wollen zu gewinnen. Dass wir trotzdem keine Garantie haben, dass die Menschen dann auch zu uns friedlich sind, ist klar. Aber deshalb kommen wir trotzdem nicht um den Auftrag Gottes herum. Wir sind trotzdem herausgefordert, auch wenn der andere nicht nachgibt. Und da lassen wir uns als Letztes davon gewiss sein, Gott ist es, der uns die Kraft gibt. So haben wir in Römer 8 gelesen. Und darauf lasst uns vertrauen und vorangehen. Wir wollen beten.